Herzlich willkommen zu unserem Podcast Forward Thinking. Hier dreht sich alles um innovative und zukunftsfähige Lern- und Arbeitswelten. Genau dazu spricht Yannick Müller, Innovation Scout bei Days With Us, heute mit Christoph Hoffmann, Gründer der 25 Hours Hotels. Seid ihr bereit für die Zukunft? Dann lasst euch inspirieren.
Hallo Christoph.
Hallo Yannick.
Ja, erstmal vielen Dank für deine Zeit und das freut mich wahnsinnig, dass wir jetzt doch noch einen gemeinsamen Termin gefunden haben. Erzähl uns doch mal, wo du gerade bist und beschreib mal deine Umgebung.
Ich bin in den Bergen im Berner Oberland in einem ganz kleinen Seitental oder Hochtal, Hochgebirgstal, das heißt Kalberhöni. Und vor mir plätschert ein Fluss, also wenn es ein bisschen Geräuschkulisse gibt im Hintergrund, ein kleiner Brunnen ist auch noch in meiner Nähe, die Sonne scheint, die Kühe sind gerade ein bisschen weiter oben auf der Alm, also keine Kuhglocken, die uns stören werden, aber ansonsten die perfekte Idylle.
Sehr schön, Klingt fantastisch. Das ist auch der Grund, wieso wir uns heute virtuell austauschen.
Genau.
Du hattest es ja auch schon angekündigt, dass man das ein oder andere hören wird, aber ich finde es auch irgendwie gerade passend für das, was wir heute besprechen wollen. Christoph, du bist Gründer der Lifestyle-Marke 25 Hours. Stell dich doch mal zu Beginn vor und mit welchen Themen beschäftigst du dich gerade?
Okay, also ich bin, um es genauer zu nehmen, Mitgründer. Ich war nicht der Einzige, der es gegründet hat. Und ohne meine drei Partner wäre es wahrscheinlich auch nicht ganz so gelaufen, wie es gelaufen ist. Dazu vielleicht gleich später nochmal mehr. Ich komme aus Süddeutschland, aus einem kleinen Ort namens Reutlingen, wo ich aufgewachsen bin, in der Nähe von Stuttgart. Den habe ich, nachdem ich schöne, langweilige Jugendjahre erlebt habe, damals wusste man noch, was Langeweile ist, heute gibt es ja gar nicht mehr so, bin ich von Reutlingen nach New York gezogen und habe dort eigentlich gelernt, was das große Leben ist, das inspirierende Leben, das internationale Leben, und habe eigentlich relativ schnell von dort aus begonnen, in der Hotellerie und im Tourismus zu arbeiten, was ich bis heute tue. Ich habe lange Jahre als Angestellter gearbeitet, meine Karriere gemacht und dann eben in 2003 25 Hours gegründet.
Bevor wir da aber voll in die Themen einsteigen, habe ich noch eine Frage, die ich in jeder Podcast-Folge stelle, die ich auch gerne dir stellen wollen würde. Und zwar, wer oder was ist deine Superheldin oder dein Superheld und warum?
Ich weiß nicht, ob das eine langweilige Antwort ist, aber ich bemühe mich noch nicht mal, aber ich habe bisher wirklich noch keinen Helden, zumindest keinen andauernden, langfristigen Helden oder Heldin in meinem Leben gefunden. Irgendwie versuche ich es auch zu vermeiden ein bisschen. Doch, ich glaube ja. Ich habe über die Frage nachgedacht. Ich habe mir schon ein paar andere Podcasts angehört und fürchtete, dass du mir die Frage stellen würdest. Und ich kam eben kurz auf, ja, so Kurzzeithelden oder Heldinnen, die mich mal begleitet haben im Leben. Und der letzte, der mir irgendwie spontan einfiel, und mir würden wahrscheinlich auch noch andere einfallen, ist Paolo Conte. Ich war letztes Jahr auf einem Konzert von ihm in Florenz auf einem wunderschönen Platz. Ich habe das Geschenk bekommen von meiner Frau und meiner Tochter. Und Paolo Conte, für diejenigen, die ihn nicht kennen, ist mittlerweile weit über 80, hat mit 15 oder 18 Leuten ein so furios schönes Konzert gespielt, dass ich einfach so beeindruckt war und das für mich fast schon an Heldentum grenzte, in dem Alter als Kettenraucher auch auf der Bühne am Klavier zu sitzen und so eine tolle Performance abzugeben. Also relativ unwesentliches Heldentum, aber Helden oder Heldinnen, die irgendwie die Welt verändern, sind mir auch manchmal ein bisschen suspekt. Also das fällt mir gerade dazu ein.
Sehr schön. Schauen wir nochmal ein paar Jahre zurück, um nochmal aufzuzeigen, wie das eigentlich alles losgegangen ist. Du hast ja gerade gesagt, du hast 2003 25 Hours gegründet. Und 2006 habt ihr dann das erste Hotel in Frankfurt eröffnet, wenn es mir recht ist. Nimm uns mal mit auf den Weg. Wie ging das alles los und was war denn so die ursprüngliche Idee oder die ursprüngliche Vision des Ganzen?
Also richtigerweise war es nicht 2003, sondern 2005. 2003 wurde das erste 25 Hours Hotel eröffnet, und zwar von einem meiner lieben Partner, Kai Hollmann. Kai Hollmann ist Hamburger Hotelier und hatte damals hat ein Stückwerk neue Hotellerie definiert über das Gastwerkhotel in einer gar nicht so zentralen Lage Hamburgs, in Bahrenfeld. Kai sagt immer lieber Ottensen, weil das ein coolerer Standort ist. Es ist tatsächlich genau an der Grenze. Und gegenüber vom Gastwerk gab es eine leerstehende Büroimmobilie. Und Kai hat damals sich in den Kopf gesetzt, nachdem das Gastwerk-Hotel sehr erfolgreich war, dort nochmal ein neues Hotelkonzept zu entwickeln. Hatte ein Brainstorming initiiert mit ein paar Kolleginnen, Kollegen von damals Designhotels. Und so entstand der Name. Mhm. Also ich könnte mich jetzt schmücken damit, dass ich auch den Namen erfunden hätte, aber dem war nicht so. Das hat eigentlich eher Kai ins Leben gerufen. Wir haben uns dann, wir kannten uns damals schon, ich habe in Hamburg gearbeitet, in einem kleinen Luxushotel an der Elbchaussee, hörte dort gerade auf und hatte mir in den Kopf gesetzt, mich selbstständig zu machen. Ich war es tatsächlich leid, so bilde ich mir zumindest aus der heutigen Perspektive ein, Angestellter zu sein und die Ideen und teilweise die schlechten Ideen von anderen Menschen umsetzen zu müssen für relativ wenig Geld. Und war irgendwie schon immer so ein bisschen getrieben, dass Unternehmertum doch irgendwie spannender ist. Und ich hatte gleichzeitig den Traum, irgendwann mal ein eigenes, kleines, schönes Hotel vielleicht in den Bergen zu haben oder am Meer, konnte es mir aber nicht leisten. Und irgendwie kamen ganz, ganz viele Dinge zusammen. Ich habe für Volkswagen ein Hotelkonzept entwickelt, projektbezogen in Kopenhagen, das Fox Hotel. Und das ging auch in eine ähnliche Richtung wie 25 Hours. Und irgendwie merkte ich im Zuge des Versuchs, selbstständig zu werden, ich habe meinen vorherigen Job gekündigt, dass es langsam knapp wird mit der Kohle. Also ich hatte irgendwie Geld für ein gutes Jahr auf die Seite gelegt und hatte eben auch dementsprechend Druck, irgendwas zu tun. Und ich glaube, dieser Druck half mir auch irgendwie Gas zu geben und etwas zu unternehmen. Und das Fox Hotel Projekt in Kopenhagen war ein wenig der Katalysator, der Auslöser dafür zu sagen, komm, lass uns zusammentun. Bei diesem Projekt war auch Stefan Gerhardt dabei, einer der großen Hotelunternehmensberater, der ja von Haus aus weiß, wie man Dinge strukturiert und in die Wege leitet. Und ich hatte kurz zuvor eine Weile für Adi Goldmann in Frankfurt gearbeitet, der eine leerstehende Büroimmobilie hatte. Oder eigentlich war es sogar ein Asylantenheim, das wir versucht haben, damals schon in ein Hotel umzuwandeln, was uns aber seinerzeit nicht gelang. Und irgendwie hatten wir an dem Wochenende in Kopenhagen, der Stefan Gerhardt und ich, die Idee, aus diesem Vorbild des damaligen Fox Hotels, das sehr erfolgreich war und auch sehr, heute würde man sagen, quirky und individuell, etwas zu machen. Und dann entstand halt die Idee, den Kai, den Adi, den Stefan oder meine Idee, die drei mit mir zusammenzubringen. Und wir hatten einen Workshop, ein Brainstorming in Hamburg bei Kai im Hotel. Und wir waren alle vier so angetan von der Idee und auch so pragmatisch und unkompliziert, dass wir gesagt haben, komm, lass uns die Firma gründen. Jeder 25% Anteile. Ich bin Geschäftsführer gleichzeitig und versuche das ganze Ding aufzubauen. Und gleichzeitig habe ich meinen ersten Pachtvertrag verhandelt mit Adi, der auch auf der Immobilienseite saß, weil er der Eigentümer der Immobilie war. Und so konnten wir relativ schlank, ohne Geld in die Hand nehmen zu müssen, das erste Hotel entwickeln, nämlich in Frankfurt, also das erste gemeinsame Hotel, das dann wiederum das zweite 25 Hours Hotel wurde. Und ich denke, im Rückblick haben so ein paar Faktoren ganz gut funktioniert. Erstens waren wir in der richtigen Zeit. Damals gab es eben auch so langsam ja dieses Interesse an besonderer Hotellerie, an der Individualität von Hotellerie. Wir haben das Produkt einigermaßen bezahlbar gemacht, aber gleichzeitig eben deutlich weniger langweilig als die meisten Hotels, die da so zumindest mal in Deutschland und im deutschsprachigen, in den Dachregionen rumstanden.
Und das Hotel habt ihr dann 2005 eröffnet oder 2006? Nur, dass wir da richtig sind mit den Zahlen, weil ich hatte jetzt 2006 gesagt.
2005 haben wir die Firma gegründet, haben dann relativ schnell das Hotel dann sozusagen mit einem Pachtvertrag begonnen zu reaktivieren und haben ein Jahr später das Hotel eröffnet.
Okay.
Genau. War ein kleines Hotel, damals nur 49 Zimmer. Heute nennen wir es 25 Hours Hotel The Goldman, weil Adi im Ostend Frankfurts bis heute eine Legende ist und auch sehr stark daran mitwirkte, das Ostend zu dem zu machen, was er ist. Und Adi war auch immer selbstbewusst genug zu sagen, dass er der einzige Goldman ist. Und irgendwie fanden wir den Namen auch lustig und dann haben wir es halt The Goldman genannt.
Ja. Sehr schön. Ja, mittlerweile gibt es ja einige mehr europaweit von 25 Hours. Es wurde nicht nur ein Hotel in den Bergen, wie von dir ursprünglich mal gedacht. Und doch hat jedes Hotel so einen ganz eigenen Stil und so einen ganz eigenen Charakter, der ja auch immer wieder beschrieben wurde. Was war dir oder euch persönlich bei der Entwicklung und der Konzeption wichtig und was wiederholt sich vielleicht auch in den Hotels?
Wichtig war uns von Anfang an, dass wir irgendwie, also ich glaube, wir alle hatten mehr oder weniger, also vor allem ich, aber auch Adi ein Stück weg und Kai sowieso als Grand Seigneur der Hotellerie. Wir mochten immer schon Hotels, die etwas Besonderes sind. Wenn man sich die Hotellandschaft anschaut, dann würde ich mal sagen, dass wahrscheinlich ungefähr heute, sogar heute noch, obwohl es einen riesigen Boom gibt in der Lifestyle-Hospitality-Branche, aber ich würde mal unterstellen, dass 90-95% aller Hotels stinklangweilig sind und eigentlich nur gebaut werden, um möglichst viel Geld zu verdienen und möglichst viele Gäste zum Übernachten zu bringen. Mhm. Bettenburgen, Übernachtungsstätten, aber nichts, was irgendwie dazu führt, zu sagen, oh, da fühle ich mich jetzt richtig sauwohl. Und ich war schon immer total in love with den großen Grand Hotels und den legendären Hotels dieser Welt, weil wenn ich als Jugendlicher die Gelegenheit hatte, dort mal irgendwie reinzuschnuppern, dann war ich immer total fasziniert, auch von der Geschichte, von all dem, was dort passiert ist, die Historie. Jeder Winkel sagte irgendwas aus. Man konnte förmlich riechen und sehen, was dieses Haus alles mit sich trägt. Und diese Idealbilder von alten Grand Hotels sind dann eben auch genau die Häuser, die mich immer fasziniert haben. Und irgendwie habe ich mir das immer ein wenig zum Vorbild genommen, zu sagen, irgendwie ist es toll, wäre es toll, wenn man es schaffen würde, auch neuen Häusern und keinen Luxushotels trotzdem irgendwie eine Note von Storytelling, von Geschichten, von Erlebnis mit auf den Weg zu geben. Und wie kann man sowas tun? Aus unserer Sicht eben über eine möglichst hohe Individualität. Das erste Haus, das wir gemacht haben im Ostend in Frankfurt, hatte 49 verschiedene Zimmer, die von 49 unterschiedlichen Protagonisten, Helden, in dem Fall tatsächlich Helden, haben wir sie genannt, nicht gestaltet wurde, aber erzählt wurden.
Ja.
Da war eine Prinzessin dabei, eine Freundin von Adi, da war aber auch genauso, waren gescheiterte Existenzen dabei, Menschen, die sich stets mit Stochastik beschäftigt haben. Und wir haben nicht mit Designern, sondern mit Künstlern zusammen, Delfine Buro und Michael Dreher, dann jedes Zimmer für sich selbst definiert und haben gesagt, wir machen ein Zimmer, das total dem Thema Prinzessin oder adlige Welten gewidmet ist. Und damals auch schon mit ganz viel Augenzwinkern und Ironie und Spaß an der Freude. Und das war eine Säule, die wir von Anfang an irgendwie mitnahmen und auch ein wenig erlernten. Und die andere Säule war das Thema Gastronomie, Bar. Mhm. Ich finde heute noch die schönsten Hotels diejenigen, wo man halt in eine richtig geile Bar gehen kann und entdecken kann, was dort los ist. Das kann, keine Ahnung, eine Bar sein im Oriental in Bangkok oder im Raffles in Singapur oder im Vierjahreszeiten in Hamburg, die alle irgendwie eine besondere Geschichte erzählen und die halt auch mit Stil und Klasse geführt werden und wo Schicksale entstehen, wo sich Menschen streiten, lieben und so weiter. Das finde ich, ist auch eine ganz wichtige Komponente. Und das Negativbeispiel von einer Hotelbar sind halt die, die man, keine Ahnung, in einem Courtyard by Marriott findet, wo ein schlecht gelaunter Vertreter am Abend bei gleisendem Licht noch sein warmes Bier trinkt. Das wollten wir halt nicht. Wir wollten von Anfang an eine Gastronomie, die auch für sich selbst spricht. Im Goldmann schwärmten wir die ganze Zeit, insbesondere Adi und ich, von einem Restaurant, das irgendwie inspiriert ist von unserem Lieblingsrestaurant in Südfrankreich. Und so haben wir es dann auch eingerichtet, haben versucht, dann auch einen entsprechenden Chef zu finden, der diese Idee lebt. Und es ist uns auch tatsächlich eine ganze Weile gelungen. Und das war auch so das erste Beispiel davon, wie es uns gelungen ist, Gastronomie anders zu definieren als ein schlichtes, normales Hotelrestaurant. Wir haben von Anfang an auch immer gesagt, Hotelrestaurants ist scheiße. Wir wollen auch keine Frühstücksräume, sondern wir wollen tolle Restaurants oder Gastronomien im Hotel, aber mit einer eigenen Idee, mit einem eigenen Profil. Mhm. Und das haben wir tatsächlich schon im ersten Hotel so ein bisschen gelernt. Aber es war nie so, dass wir von vornherein eine Strategie gehabt hätten, sondern wir sind eigentlich immer unseren Launen und unseren Vorstellungen davon, was Hotellerie, Gastronomie bedeutet, gefolgt und mussten natürlich auch üben und es hat nicht immer funktioniert.
Lass uns mal einen großen Sprung machen ins Jahr 2021. Da wurde ja 25 Hours verkauft an Ennismore. Vielleicht noch am Rande, wer da nicht so im Bilde ist und die Hotelbranche kennt, Ennismore gehört zum Accor-Konzern und der wiederum ist der größte Hotelkonzern oder einer der größten Hotelkonzerne der Welt. Die genauen Verhältnisse sind dann dort nochmal so ein bisschen verschachtelter und umfangreicher, aber ich glaube, für den Anfang passt es mal so für so eine Einordnung, korrigiere mich da gerne. Aber die Frage, die mich interessieren würde, was ist denn seit dem Verkauf deine Rolle im Unternehmen, nachdem du sozusagen dein Baby oder euer Baby abgegeben habt? Mhm. Zumindest stelle ich mir das mal nicht so ganz einfach vor.
Wir haben ja über mehrere Jahre hinweg unsere Anteile peu à peu veräußert. Es war jetzt nicht ein Verkauf, sondern wir haben uns zum ersten Mal, 2015 habe ich mich zum ersten Mal mit dem Sebastian Bazin getroffen, damals neuer CEO bei Accor, der auch Accor als riesiges Schiff, aber als relativ langweiliges Markenportfolio umgestalten wollte. Haben wir uns zusammengefunden und wir waren auch gleichzeitig, so langsam wurde uns klar, wir brauchen, wenn wir weiter wachsen wollen, eine Partnerschaft. Wenn wir international, global wachsen wollen, was auch insbesondere ich wollte, weil ich total Spaß hatte und begeistert war und auch stolz war ein wenig darauf, was wir bis dahin geschaffen haben, dachte ich, wäre schon schön, wenn wir das auch irgendwie im Ausland machen könnten. Und so führte es eben zu dieser Kollaboration. Und ich wollte auch gerne ein bisschen Geld haben, um finanziell unabhängiger zu sein. Aber der Deal als solches wurde über 8 Jahre hinweg gestreckt.
Okay.
Und in der Zeit hat sich eben Accor auch weiterentwickelt und hat sich entschieden, aus dieser Kollektion von verschiedenen Lifestyle-Brands, die sie bis dahin in Anteilen erworben haben, einen neuen Lifestyle-Konzern zu schaffen. Und der heißt heute Ennismore. Unter dem befinden sich verschiedene Marken, nämlich zum Beispiel Hoxton, Mama Shelter, 25 Hours, einige sehr coole amerikanische Marken, die aus dem Reich von Ian Schrager stammten, so wie Mondrian, Morgans, Delano. Also wirklich eine riesige Plattform an sehr coolen Marken, zu denen wir auch gehören. Und Accor als 70-prozentiger Gesellschafter und die CEOs von Ennismore, die heute da sind, haben von Anfang an einen relativ klugen Schachzug gehabt. Nämlich, sie haben gesagt, das kann nur funktionieren, wenn die Gründer, wenn die Founder der jeweiligen Marken weiterhin an Bord bleiben. Das ist natürlich auch ein bisschen eine Marketinggeschichte dahinter, aber es ist, denke ich, jetzt auch im Rückblick nach 3 Jahren, die wir das gemacht haben zusammen, wirklich eine kluge Geschichte gewesen, zu sagen, wie kann man irgendwie diese Seele, diese DNA noch aufrechterhalten, einer Marke wie 25 Hours. Und darin sehe ich auch meine Kernaufgabe, nämlich einerseits zu schauen, dass diese DNA weiterhin lebt und sich fortentwickelt. Und auf der anderen Seite in der ganz konkreten Umsetzung von neuen Projekten, die Kreation von neuen Konzepten in, sei es Melbourne, Sydney, wo wir gerade tatsächlich Projekte haben, oder die Fertigstellung von Florenz, Kopenhagen, Jakarta. Das sind Hotelprojekte, an denen ich mitwirke, bei denen ich versuche, auch weiterhin die Grundidee von 25 Hours im Produkt zu realisieren. Darin sehe ich so meine Kernaufgaben heute bei 25 Hours.
Also sozusagen so der Bewahrer der DNA, wenn man so möchte, als Repräsentant der Marke.
Ja, also bewahren ist vielleicht nicht ganz der korrekter Ausdruck, idealerweise die Fortführung, weil wir, was wir jetzt gerade erleben, ja auch irgendwie spannend und gut ist, weil wir zum ersten Mal halt wirklich, wir haben unser erstes Hotel gemeinsam mit Accor und schlussendlich dann mit Ennismore in Dubai realisiert. Ein Standort, den wir ganz alleine wahrscheinlich nie ins Auge gefasst hätten, weil ist Dubai wirklich 25 Hours? Ist die Welt zu artifiziell? Ich habe mich am Anfang auch ein bisschen gesträubt, habe mich aber dann überzeugen lassen, dass es ein spannendes Abenteuer wäre, in Dubai ein 25 Hours Hotel zu machen. Und das Hotel ist eigentlich so ein bisschen der nächste Schritt gewesen davon, wie sich eine Marke wie 25 Hours auch positiv fortentwickeln kann. Uns ist es irgendwie gelungen, am Standort Dubai 25 Hours so zu übersetzen, dass wir meines Erachtens unserer Markenidee treu geblieben sind, aber den Standort Dubai oder den Hotelstandort Dubai mit 25 Hours ganz neu befruchtet haben. Und da haben wir ja auch viel gelernt. Deswegen würde ich weniger sagen, dass meine Aufgabe ist, die Marke zu bewahren oder die DNA zu bewahren, sondern eben die DNA weiterzuentwickeln.
Okay. Das ist vielleicht ein gutes Stichwort, was auch die Fortentwicklung angeht oder die Weiterentwicklung der Marke. Hat ja auch viel mit Veränderungen von Anforderungen und irgendwie auch Bedürfnissen zu tun. Und wenn wir jetzt nochmal die Corona-Pandemie uns vor Augen führen, hat es ja auch vieles in der Hotelbranche verändert, wie auch in vielen, vielen anderen Branchen natürlich. Wie hat sich denn seitdem so das Kundenverhalten oder auch die Kundenbedürfnisse verändert?
Ich weiß gar nicht so sehr. Also natürlich hat sich bei den Kunden, Kundinnen ganz viel verändert. Ich glaube, wir müssen nicht viel nochmal über diese Veränderung hin, die Erlebniswelt oder die Erfahrung, die alle gemacht haben mit Homeoffice, die Tatsache, dass eben auch die Möglichkeiten entstanden sind, wie zum Beispiel Teams Call, was wir jetzt gerade machen, Zoom, dass ganze Firmen, ganze Unternehmen sich umgestellt haben und Meetings heute ganz anders stattfinden können. Das war natürlich eine beschleunigende Bewegung, die ohnehin stattgefunden hätte, sehr wahrscheinlich, aber nicht in dieser Geschwindigkeit. Und das hat natürlich auch einerseits in der Hotellerie als solches einiges verändert. Gibt es noch die gleiche Anzahl von Messen? Gibt es noch die gleiche Anzahl von Geschäftsreisenden am Anfang vor 2 Jahren, wenn du mich gefragt hättest, oder vor 3, wäre ich vehement davon überzeugt gewesen, dass das Geschäftsreisesegment nie wieder die Fahrt aufnimmt, wie es vor Corona war, was ein Fehler ist, weil man sieht, dass es heute wieder zumindest in Teilbereichen auf dem gleichen Niveau ist oder sogar auf einem höheren Niveau wie zuvor. Vor allem, wenn man natürlich dann auch noch die Freizeitreisenden mit hinzunimmt. Aber es gibt schon ein paar Bewegungen, die sich verändert haben. Und das merkt man auch an Standorten wie zum Beispiel Frankfurt oder auch in anderen Geschäftsreisedestinationen, wo eben das selbstverständliche Reisen so nicht mehr ganz ohne weiteres stattfindet. Bis hin zu dem Thema Messen und so weiter. Ich glaube, dass es schon auch ein gewisses Überbleibsel ist von dem, was die Pandemie mit sich gebracht hat. Aber ich glaube, es geht auch eher wirklich um ja, ein anderes Selbstverständnis darüber, wie man lebt und arbeitet. Mhm. Also auch wenn man jetzt mal zu unseren eigenen Kollegen, Kolleginnen kommt, auch zu neuen Generationen von jüngeren Menschen. Ich glaube, dass die Pandemie auch vielen die Augen geöffnet hat, dahingehend, was Sinn macht oder nicht Sinn macht, wenn es um Arbeit geht. Mache ich die Arbeit nur, um wenig Geld zu verdienen, oder mache ich die Arbeit auch aus, ja, den Modebegriff Purpose getrieben, Sinn gesteuert? Was bedeutet eigentlich überhaupt Arbeit? Und ich glaube, das hat schon einige Branchen umgewälzt. Und wir sind heute noch am Hin und Her diskutieren, welche Wege man geht. Wir waren mit die Ersten in der Hotelbranche, die die 4-Tage-Woche eingeführt haben. Damals auch aus einer gewissen, ehrlich gesagt, Verzweiflung heraus. Und verbunden mit der Idee, dass wir so ein attraktiverer Arbeitgeber werden und mehr junge Menschen wieder re-rekrutieren können, die bei uns arbeiten. Aber wo geht diese ganze Reise hin? Das ist, glaube ich, die große Frage, die teilweise auch aus diesem ganzen Umwälzungsprozess entstanden ist.
Mhm. Also 4-Tage-Woche kommen wir gleich noch. Vielleicht nochmal zurück zu dem Thema junge Generation allgemein. Fachkräftemangel natürlich ein riesengroßes Thema. Irgendwelche Annehmlichkeiten wie flexible Arbeitszeiten, Homeoffice und so weiter, das kann ja ein Hotel gar nicht bieten.
Ja.
Was sind denn neben Purpose und 4-Tage-Woche Dinge, die man als Hotel umsetzen kann und die ihr auch schon umsetzt?
Ich glaube, ich weiß zwar nicht genau, wie es funktionieren soll und wir haben es noch nicht umgesetzt, aber ich bin ziemlich fest davon überzeugt, dass man sich stärker darauf fokussieren sollte, zu schauen, wie man das Thema Unternehmertum, das Thema Ownership in der Arbeit stärker aufgreift. Also inwieweit bin ich Teil eines gesamten Unternehmens und inwieweit identifiziere ich mich damit? Das hat sicherlich mit Unternehmenskultur auf der einen Seite zu tun und auch die Art und Weise, wie man ein Unternehmen führt und wie man die Mitarbeitenden führt und mitnimmt. Und vielleicht geht es gar nicht mehr so sehr um das Führen und Mitnehmen, sondern dass man eine ganz andere Zusammenarbeit aufbaut, die von vornherein unterstellt, dass es sehr viel stärker auf einer Teamarbeit basiert und dass es eben nicht mehr dieses klassische Rollenmodell gibt. Da gibt es den großen CEO oder den großen Geschäftsführer oder die Hoteldirektorin, die jetzt Chaka-Chaka sagt und alle laufen hinterher wie die Lemminge. Ich glaube, da muss ein anderes Selbstverständnis entstehen. Und das kann aus meiner Sicht in vielerlei Hinsicht passieren. Wie gesagt, einerseits darum, wie man miteinander kommuniziert, wie man miteinander umgeht, aber wie man auch im wahrsten Sinne des Wortes die Mitarbeitenden honoriert, einerseits monetär, aber andererseits auch, wenn es darum geht, wertgeschätzt zu werden. Und da gibt es ganz, ganz viele Dinge, die damit einhergehen, wie zum Beispiel Wertschätzung, Vertrauen, wie viel Freiheit und wie viel dann wieder auch Unternehmertum kann ich jedem Einzelnen mitgeben, damit er oder sie auch wirklich das Selbstverständnis hat zu sagen, das ist mein Ding, das ist nicht, ich arbeite hier nicht in erster Linie für jemanden und gehe abends nach Hause, sondern das ist mein kleines unternehmerisches Reich. Ich weiß, dass es ein bisschen illusorisch klingt und auch ein bisschen naiv, weil natürlich wird es weiterhin Arbeitsbereiche geben, wo das sehr schwer oder gar nicht umsetzbar ist. Ich denke dabei jetzt nur an, keine Ahnung, Housekeeping. Wenn ich irgendwie x Zimmer in der Stunde zu reinigen habe, dann wird es relativ schwierig sein, diese verrückten Gedanken, oder verrückt sind sie ja nicht, aber diese an der Stelle relativ unrealistischen Gedanken jemandem mit auf den Weg zu geben. Aber vielleicht gibt es den ein oder anderen Ansatz, der selbst in einem solchen Bereich stärker zum Tragen kommen könnte.
Jetzt hast du ja gerade schon die Vier-Tage-Woche erwähnt. Ihr wart auch wirklich Vorreiter bei der ganzen Geschichte, bevor das hier zum Hype wurde, wie das aktuell auch diskutiert wird oder wurde. Wie habt ihr das umgesetzt und wie findest du das Konzept?
Also immer dann, wenn ich die Gelegenheit habe, mich feiern zu lassen für die Vier-Tage-Woche, schmücke ich mich mit den Lorbeeren anderer und tue so, als wäre es einzig und allein meine Idee gewesen.
Und darfst du heute machen, natürlich.
Natürlich, ja. Wir sind ja unter uns. Nein, es ist tatsächlich, bin ich da sehr zwiegespalten. Und ich war auch nicht der größte Befürworter dieser Idee. Die Idee ist sehr stark getrieben worden durch unsere Katrin Golubitz. Katrin ist seit vielen Jahren auch schon im alten Konstrukt von 25 Hours verantwortlich für People and Culture, nennen wir es heute, HR, für die Unternehmenskultur, für die Fortentwicklung der gesamten Personalsituation. Und Katrin hat es auch mit Werf und auch mit vielen, vielen guten Gründen vorangetrieben. Und ich meine auch nach wie vor, dass es am Ende des Tages ein guter erster Schritt war und ist und ein wichtiger, der uns nach vorne gebracht hat. Kurzfristig einerseits, weil wir wirklich sofort den Effekt gespürt haben, dass wir als Arbeitgeber attraktiver wurden in einer Phase, wo es zwingend notwendig war. Und sind so viele Menschen, und nicht nur uns, sondern der gesamten Branche davongelaufen, dass wir damit zumindest mal vorübergehend einen Gegenimpuls setzen konnten. Mhm. Haben wir damit das Ende der Fahnenstange erreicht? Ich persönlich bin da, und nicht nur ich, genauso auch Katrin und alle anderen, die an diesem Konzept mitwirken, sind der Meinung, dass es wirklich nur ein erster Schritt ist und dass dieser erste Schritt ergänzt werden muss durch andere Methoden, durch andere Säulen, durch andere Formen der Arbeit und des Selbstverständnisses von Arbeit. Ich persönlich glaube auch, dass die Vier-Tage-Woche genauso eine Legitimation hat wie die Sieben-Tage-Woche. Ich glaube aber vielmehr, dass man eben den Menschen, die bei uns arbeiten, die Freiheit geben sollte, bis zum gewissen Grad selber entscheiden zu können, wie viel Arbeit sie einsetzen. Und das Ganze nicht darauf reduziert ist zu sagen, jetzt haben wir die Vier-Tage-Woche und that's it. Sondern ich finde, und ich spreche da auch nicht nur für unsere Branche, sondern auch, soweit ich es beurteilen kann, für viele andere Branchen, es sollte auch genauso incentiviert werden, wenn jemand sagt, ich will Vollgas geben. Das ist irgendwie, ich bin total motiviert, weiterhin irgendwie meine ganze Arbeits- oder meine gesamte Zeit diesem Projekt, dieser Arbeit, diesem Unternehmen, dieser Unternehmung zu widmen. Und dann sollte auch die Möglichkeit da sein zu sagen, go for it, und dafür wirst du auch entsprechend honoriert. Und ich glaube, es gibt nicht die eine richtige Richtung, sondern man sollte versuchen, als Unternehmen den Mitarbeitenden mehrere Angebote zu machen diesbezüglich. Mehr Flexibilität.
Und spürst du das aktiv auch im Recruiting, dass da Leute nur wegen der Vier-Tage-Woche kommen, oder sind es viele Themen, die da mit reinspielen, also die Marke, die Unternehmenskultur, die du gerade angesprochen hast, oder kommen da eine Vielzahl von Mitarbeitenden oder zukünftigen potenziellen Mitarbeitenden auf euch zu und sagen, hey, ich komme hierher, ich bin überzeugt von der Vier-Tage-Woche?
Also ganz ehrlich, ich bin jetzt nicht so häufig dabei, wenn die Gespräche geführt werden. Deswegen ist es ein bisschen auch ein Trend und ein Bauchgefühl und sicherlich auch der Austausch, den ich mit Kollegen, Kolleginnen und anderen habe. Ich glaube, dass es ein Sammelsurium ist. Es gibt sicherlich viele, und es hat sich ja auch sehr unmittelbar bemerkt gemacht, die zumindest in einem ersten Schritt motiviert waren zu sagen, oh, Vier-Tage-Woche finde ich cool, da fange ich an zu arbeiten. Es gibt mir mehr Freiheit. Es gibt aber auch den Effekt, dass manche dann sagen, ich kann noch einen zweiten Job annehmen. Aber es, insgesamt war das auf jeden Fall ein Auslöser, dass mehr Menschen gekommen sind. Ich glaube aber fest daran, dass es auch hier die Kombination aus verschiedenen Faktoren ist. Und da spielt die Marke spielt dabei eine ganz wichtige Rolle. Wie werde ich wahrgenommen von Mitarbeitenden, von all den Menschen, die wir an der Stelle ansprechen? Sind wir eine attraktive Arbeitgebermarke? Bieten wir andere Dinge, die jenseits dessen sind? Wir sind mittlerweile eine Hotelgruppe mit 16, 17 Hotels. Wir öffnen nächstes Jahr in Sydney, dieses Jahr noch in Jakarta, in Melbourne. Wir sind verbunden mit Ennismore, die Hotels mittlerweile auf der gesamten Welt haben. Und das finde ich halt auch hoch attraktiv für diejenigen, die daran Interesse haben. Nicht jeder möchte die gesamte Welt jetzt entdecken, aber diejenigen, die an der Stelle abenteuerlustig sind und sagen, ich möchte in der Hotellerie arbeiten und möchte die Welt kennenlernen, für die ist sollte meines Erachtens dieser Aspekt mindestens genauso wichtig sein wie die flexible Arbeitszeit, die Möglichkeit, sich zu entfalten, die Möglichkeit, Karriere zu machen in einem großen Hotelunternehmen. Das ist für mich nach wie vor, natürlich bin ich da extrem subjektiv, weil ich Hotellerie toll finde und Tourismus und die Tourismusindustrie ist die größte Industrie der Welt. Und es gibt so viele Möglichkeiten, sich in diesem Bereich zu entfalten. Alleine das wäre für mich schon ein Aspekt zu sagen, das ist noch viel, viel wichtiger als jetzt die Arbeitszeit.
Um die Perspektive noch mal ein bisschen größer zu machen, was sind denn Themen, die du glaubst, relevant zu sein für die Hotelbranche generell, um auch zukünftig eine Relevanz zu haben? Gerade auch jetzt mit Playern, die jetzt auch nicht mehr neu sind, wie Airbnb und Co. Mhm. Was hat ein Hotel, was vielleicht ein klassisches Airbnb nicht hat?
Also ich denke jetzt mal kurz aus der Gastsichtweise, es sei denn, du korrigierst mich jetzt an der Stelle und ich
mach gerne, soll erstmal... Ja, sicher.
Ja, also wir haben über Individualität gesprochen, wir haben über die 90-95% von Hotels gesprochen, die heutzutage auch immer noch langweilig sind, dass sich dieser Trend verändert und dass heute immer mehr Developer, Hoteliers aufwachen und sagen, ich mache ein neues Hotel, dann soll dieses neue Hotel auch besonders sein, in welcher Form auch immer, ist auch klar. Deswegen wird sich das ein bisschen verschieben, aber ich glaube, die Masse wird nach wie vor relativ, ja, wir sagen in der Branche, Cookie-Cutter-mäßig sein, austauschbar, Copy-Paste, standardisiert. Ich glaube, dass, also das ist jetzt wirklich meine subjektive Meinung, dass es einen bestimmten Anteil gibt von Menschen, der größer wird, die ein starkes Bedürfnis, gar eine Sehnsucht haben nach Individualität, nach auch hier wert geschätzt zu werden als Gast und Erlebnisse zu finden. Das ganze Thema Digitalisierung versus Analogisierung. Wo gibt es überhaupt noch Plätze, wo man sich analog miteinander austauschen kann, in welcher Form auch immer, sei es im Gespräch, sei es indem man sich verliebt, indem man miteinander flirtet. Das sind ja, hat sich ja alles verändert. Und ich finde, Hotels können der perfekte Ort sein, um eine kleine analoge Welt zu schaffen, in dem Menschen zusammenfinden, in welcher Form auch immer. Mhm. Und wenn es uns gelingt, und an der einen oder anderen Stelle ist es uns schon gelungen und an der einen oder anderen Stelle arbeiten wir auch ganz konkret darauf hin, wenn wir Hotels programmieren, dass wir wirklich solche Räume schaffen. Und ich meine, das ist doch, ein Hotel kann doch die beste Dating-App sein, aber eben keine App in einer digitalisierten Form, sondern in einer analogen Form. Ein Hotel kann das beste Netzwerksystem sein, dass man sich nur vorstellen kann, mit 220 Zimmern, mit Menschen aus aller Welt, mit unterschiedlichen Interessen. Eine Lobby, die eigentlich auch nur das Ziel haben könnte, all diese Menschen zusammenzubringen. Also das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Ne? Ich würde, wenn ich in ein Hotel gehe, habe ich auch gern meine Ruhe und setze mich in die Bar und lese meine, keine Ahnung, meine Zeitschrift oder mein Buch oder treffe Freunde oder was auch immer. Aber jenseits dessen, glaube ich, gibt es ein wahnsinniges Potenzial, Hotels auch genau dafür sich zunutze zu machen, vor allem in einer Welt, wo diese Sehnsucht immer größer werden wird.
Ja.
Das ist nur ein Aspekt, aber das fände ich total spannend. Und dann gibt es noch einen anderen Trend, der damit aber auch, oder der damit kombiniert werden kann. Warum muss man heutzutage noch trennen zwischen geschäftsreisenden Hotels oder wie nennt man das, Business Hotels oder Corporate Hotels und Leisure Hotels, also Freizeithotels, wo man in Urlaub geht? Löst sich nicht auch mehr und mehr, zumindest in bestimmten Zielgruppen, das Thema Urlaub versus Arbeit auf? Und wenn ich jetzt wieder von flexibler Arbeit spreche, warum kann ich nicht 2-3 Monate im Jahr an einem tollen Ort sein, der auch ein Hotel sein kann, um dort zu arbeiten? Was bedeutet das aber für das Produkt in, keine Ahnung, in Bali, auf Mallorca, in Südafrika? Muss es dann komplett ausgerichtet sein für Urlaubende oder Urlaubsreisende? Oder kann man eben dann auch Produkte schaffen, die genauso ausgerichtet sind für den globalen Arbeitsnomaden, der sagt, ich habe die Freiheit, ich habe die Möglichkeit, im Sommer oder im Winter, wenn ich eigentlich sonst in Berlin lebe und keinen Bock habe auf Grau, kann ich diese 3 Monate irgendwo auf einer tollen Insel verbringen. Mhm. Natürlich auch hier wieder, das wird nicht jedem gelingen. Nicht jeder hat diese Möglichkeit. Und vielleicht ist es auch ein Stück weg elitär, so zu denken. Aber ich glaube, dass Hotels sind per se mehr oder weniger elitär. Aber es gibt mehr und mehr Menschen, die diese Freiheit haben. Und ich glaube auch mehr und mehr Unternehmen, die diese Freiheit bieten sollten, zu sagen, sei flexibel, entdecke die Welt, tausch dich aus, werde inspiriert durch die internationale Welt. Und dafür kann, glaube ich, Hotellerie die beste Plattform sein.
Ich habe noch eine Frage. Es ist eine persönliche Frage, vielleicht magst du sie mir trotzdem beantworten. Was wünschst du dir denn für dich persönlich noch? Was möchtest du noch erreichen?
Ich habe an dem Tag, als wir die ersten Anteile veräußert haben, mit meinen alten Gesellschaftern, mit den Altgesellschaftern, das hören sie nicht gern, aber ich bin ja einer davon, eine Firma gegründet, die heißt Bikini Island and Mountain Hotels. Die ist noch sehr klein, schnuckelig. Wir haben 2-3 Hotels, also wir besitzen auch 2 Hotels, eins in Zermatt, das mir besonders am Herzen liegt, das noch zu einem Bikini Mountain Hotel umgewandelt werden muss. Im Augenblick betreiben wir es noch in alter Form, bis wir die ganzen Einsprachen der Nachbarn hoffentlich beiseite gelegt haben. Und wir haben noch 2 Hotels auf Mallorca, wo wir auch eher zufällig dran gekommen sind. Aber das ist eine ganz süße kleine Marke, die ein riesiges Potenzial hat. Das ist ein Thema, dem ich mich noch irgendwie mit Christian, Kai, Adi, Stefan widmen möchte, um zu schauen, wie wir das in die richtige Richtung bringen und in die Zukunft bringen. Das macht auch viel Spaß. Ich würde gerne an dem Thema 25 Hours weiterhin mitwirken, weil ich nach den ersten 3 Jahren feststellen muss, dass es doch immer noch irgendwie ein bisschen mein Baby ist oder sich so anfühlt und dass es auch gleichzeitig super bequem ist, so zu tun, als würde es mir immer noch gehören, ohne dass es mir gehört. Das ist natürlich auch sehr, sehr bequem und macht Spaß und ich lerne tolle Menschen kennen und neue Situationen und neue Hotelprodukte. Ich würde aber auch gerne, keine Ahnung, was ganz Neues machen. Ich würde gerne irgendwie alles so ein bisschen machen und schauen, was daraus entsteht. Würde ich vielleicht irgendwann mal mein eigenes kleines Hotel machen wollen, wo nur meine Ideen einfließen. Das kommt mir auch hin und wieder in den Sinn, aber dann denke ich mir immer wieder, es macht so viel Spaß, mit anderen Menschen was zu tun. Und meine ganzen Erfolge, die ich hatte bislang, basieren eigentlich viel mehr darauf, dass ich das mit anderen Menschen zusammen gemacht habe und dass ich relativ ehrlich zu mir war, indem ich mir immer gesagt habe, dass ich selber gar nicht so viel weiß und kann und dass eigentlich nur das Können von vielen zusammen zu etwas führt, was dann besser ist. Also ich weiß es nicht so genau. Vielleicht einfach auch spontan schauen, was es an Möglichkeiten gibt und dann bei der Möglichkeit, die noch kommt und die mir sympathisch ist, dann Gas geben.
Sehr schön. Ja Mensch, dann wünsche ich dir dabei auf jeden Fall alles Gute. Und deine Leidenschaft ist ja auch schon so ein bisschen rausgesprudelt beim Vorgespräch und ich hatte mich schon wahnsinnig auf die Folge gefreut und wusste, es wird eine gute Folge und so ist es auch gekommen. In diesem Sinne, wünsche ich dir alles Gute auf deinem weiteren Weg und bin gespannt, was da noch so kommt.
Vielen Dank, hat mir auch Spaß gemacht. Ja. Bis bald, Yannick, irgendwo auf dem Drink in Zürich oder sonst wo.
Sehr gerne, jederzeit. Mach's gut. Ciao, ciao.
Du auch. Bis bald. Ciao.